Willkommen bei den Two Cray Nights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Guten Morgen, guten Tag, einen schönen guten Abend und willkommen bei den Two Cray Nights. Wir begrüßen euch heute zu den Kapiteln 11 und 12 des vierten Buchs der Horus Heresy. Wir, das sind Thomas. Hallo Thomas.
Hallo Kai.
Das ist mein Name. Wie geht's dir?
Gut. Ja, doch, eigentlich schon, aber nachdem du Anfang der Woche geschrieben hast, dass das Kapitel so dicht ist und ich nicht mehr aufgeschrieben habe als sonst, fühle ich mich irgendwie nicht gut vorbereitet heute.
Das war nicht meine Absicht, aber ich saß halt in der Kinderspielwelt und im Bistro und habe das gelesen und dachte mir, du bist gar nicht fertig, das ist ja die Hölle, also was ist denn hier los? Und habe geschrieben und geschrieben und geschrieben und geschrieben und gelesen und gelesen und gelesen und dann war sagst lieber mal dem Thomas Bescheid, weil irgendwie stand da viel meines Erachtens, aber vielleicht lag es auch in der Kinderspielwelt, weiß es nicht.
Tja, wir werden es vermutlich gleich herausfinden.
Ja.
Aber ich bin gespannt, ja.
Ja, mir geht's auch gut. Keine Klagen. Bin gestern beim Lesen tatsächlich drauf gekommen, dass mir der Name der ersten Offizierin, die Ward, irgendwie bekannt vorkam. Mhm. Und jetzt, wo ich damit angefangen habe, die zweite Staffel Gen V zu schauen, ist das ja der Name des Konzerns, der die Supes macht.
Stimmt. Ah, deshalb kommt mir das bekannt vor, ja.
Ich bin mir die ganze Zeit nicht drauf gekommen. Irgendwo erkennst du das und dann ist, ach ja, guck mal da. Ist mir die ganze Zeit nicht eingefallen.
Ich glaube aber, die haben nichts miteinander zu tun.
Nee. Glaube ich auch nicht.
Oh Gott.
Nee. Stimmt. Kennst du Gen V?
Das ist sowas wie ein Side-Spin von The Boys, oder?
Das ist ein Spin-off von The Boys, genau.
Ja. Ja, nee, The Boys hatten wir angefangen. Ich glaube, Staffel 1 haben wir noch fertig geschaut. Staffel 2 fanden wir schwierig. Sagen wir es so. Ich meine, die Serie ist grundsätzlich schwierig. Man muss halt gerade in der richtigen Stimmung sein, finde ich.
Also ich finde die immer schön absurd. Das ist teilweise ein bisschen übertrieben, was die Gewaltdarstellung angeht. Teilweise doch ein bisschen sehr lächerlich, aber sonst finde ich die sehr cool.
Ja, es ist halt nicht so das Standard-Marvel-Superhelden-Thema. Also an sich finde ich das auch cool. Und ich glaube, wenn man die erste Folge der ersten Staffel überstanden hat und es immer noch gut findet, kann man es auch weiterschauen.
Ich habe ja die Comics noch hier. Die habe ich, keine Ahnung, 15 Jahren gekauft, weiß ich nicht mehr. Und die habe ich aber nicht mich beibehalten. Also irgendwann ist es mir in den Büchern so langweilig geworden, in den Comics. Die Serie ist auch nicht so ganz, wie die Comics waren. Da sind ein paar Änderungen drin. Mhm. Aber trotzdem finde ich es halt, ich finde es auch grandios besetzt, ne? So mit Carl Urban als Butcher. Ne? Also fantastisch, echt cool gemacht.
Der Oberbösewicht, also den Schauspieler finde ich sympathisch, weil er irgendwann mal in einem Interview wohl gesagt haben muss, ihr seid alle bescheuert, wenn ihr meinen Charakter gut findet.
Ja. Nee, er ist halt als Schauspieler sehr sympathisch, ne? Und ist auch, wie er den Homelander darstellt, ist halt grandios teilweise.
Man nimmt es ihm halt auch richtig ab.
Vor allem diese blonden Haare, die er ja eigentlich nicht hat.
Stimmt. Deshalb habe ich den nicht erkannt, Fanny. Ja.
Nee, erkennst du nicht. Also diese Perücke, die er da auf hat, das ist schon was ganz anderes. Ja. Aber dann lass uns zur Sache kommen. Und zwar zu Kapitel 11. Die Eisenstein tritt ja in den Warp ein. Der Navigator wird an dieser Stelle mit keinem Wort mehr erwähnt. Das fand ich ein bisschen komisch.
Ganz kurz, es gibt einiges, was ich komisch finde und ich hoffe, du kannst mich erleuchten an den Stellen, an denen ich die Fragen dann stelle.
Okay, ich spiele heute die Kieler.
Ja, genau.
Der scheint aber wohl überzeugt worden zu sein, als der Navigator in den Warp zu springen. Ne? Mhm. Und das ist auch das erste Mal in der Horus Heresy, dass wir erklärt bekommen, wie der Warp aussieht und wie er sich denn verhält. Er wird ja so irgendwie als schäumender Ozean roher Nichtmaterie beschrieben. Das ist so eine Beschreibung, die erstmal nichts sagt. Aber trotzdem ist es so etwas Wogendes, Unkontrollierbares, das durch einfache Geister nicht zu begreifen ist. Und die Nichtmaterie ist psionisch, also psionisch aktiv. Und somit sind die Navigatoren wohl auch alle Psioniker,
ja,
die dann halt mit ihrem Geist durch das Gebiet leiten. Also die, man braucht die, um da überhaupt drin navigieren zu können, um zu wissen, wo man hinfliegt.
Ich habe noch aufgeschrieben, der Warp ist so ein Spiegel für die Emotionen aller Lebewesen, was ja bedeutet, nicht nur Menschen, sondern auch Xenos, Böse, Gute, alles halt. Irgendwo wird dann auch beschrieben, dass es tatsächlich am besten als das Chaos beschrieben werden kann. Ich meine, implizit nutzen wir den Griff sowieso öfter mal, aber ich glaube, von den Protagonisten hat das im ersten Sammelband, ich glaube, Erebus einmal gesagt, aber sonst war es immer nur der Warp oder das Immaterium, ne?
Ja, aber es wird hier noch gar nicht benutzt, also noch nicht so. Es ist, der Warp wird ja unter anderem auch personifiziert, ne? Was der James Swallow hier mit einem aus dem Kontext gerissenen Nietzsche-Zitat schmückt. Ich kannte das bisher hin auch nicht so wirklich, dass es von dem ist. Ja. Ich kannte aber auch nur den Ausschnitt, wenn du lange in den Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich, was den Warp so als intelligente Präsenz hervorheben soll. Den vorangehenden Satz mitgenommen lautet das Zitat aber, wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht selbst zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blicket er auch in dich hinein. Und was auch die Bekämpfung des Bösen, des Unrechts mit einbezieht. Aber wir wollen ja hier nicht über Nietzsche sprechen. Mich nervt nur wieder an der Stelle diese, sagen wir mal, literarische Low-Hanging-Fruit, an der sich diese Hobbyphilosophen dann aufhängen. Weil es war mal wieder im E-Book mal wieder so markiert, dass sich das mehrere markiert haben und dann haben gesagt, oh Leute, okay. Ja, ihr kennt Nietzsche, ist toll, legt euch wieder schlafen.
Dabei muss es ja noch nicht mal der Autor gewesen sein, es kann ja mal wieder der Übersetzer gewesen sein.
Ja, vielleicht, also ja, vielleicht hat er da Nietzsche reininterpretiert, kann sein, vielleicht, ja, ich weiß es nicht. Ja, auch wird der Warp hier als Chaos bezeichnet, ja, das, was du eben schon gesagt hast, aber nicht als das Chaos, so wie wir es aus 40k kennen, sondern das ist ja der künftige Begriff, das Chaos, aber hier ist es erstmal nur ein umschreibendes, also so eine Adjektivierung auch so ein bisschen, der halt eine Beschreibung für das Immaterium genutzt wird. Also das Chaos ist hier erstmal noch kein Begriff.
Es ist eher so, wird ja auch beschrieben, eine Landschaft mit einem eigenen Willen, die aber halt sich ständig verändert.
Wir würden es wahrscheinlich nicht verstehen können.
Nee. Irgendwo steht auch, das kommt eigentlich erst später, aber das fand ich sehr passend. Das ist nichts, was man verstehen kann, nur was man erfahren kann.
Ja.
Das finde ich eigentlich ein ganz cooler Spruch.
Aber diese Navigatoren und Astropaten müssen sie auch ein Stück weit verstehen, ne? Weil die sind ja die wenigen, die den überhaupt so ansatzweise verstehen. Also sie können es halt nicht ganz erfassen, aber sie verstehen es zumindest so ein bisschen.
Also sie können sich drin orientieren. Ich glaube, darum geht es bei den Navigatoren auf jeden Fall. Astropaten sind doch quasi die Funksendetürme.
Ach, stimmt, ja. Aber die Gute müssen sie auch können. Die funken ja auch durch den Warp durch. Das muss ja auch ankommen.
Genau.
Stell ich mir so diese alten Vermittlungsstationen vor, wo so Kabel gesteckt wurden.
Genau. Ins Ohr stecken, in die Nase stecken.
Die Eisenstein ist jetzt im Chaos, also in diesem Chaos befindet sich jetzt die Eisenstein mit einem instabilen Gellerfeld. Aber ich dachte, das Gellerfeld wäre schon kollabiert, das wäre deaktiviert.
Nee, ist es nicht. Also das hatten wir zwar am Ende des letzten Kapitels so gesagt, aber ich habe nochmal nachgelesen. Es ist beschädigt und deshalb instabil, aber es ist nicht kollabiert.
Okay, dann habe ich das falsch in Erinnerung gehabt. Dann im nächsten Abschnitt sind wir auch wieder bei den Charakteren. Also vorher waren wir aus dem Blickwinkel des Erzählers unterwegs. Jetzt kommen wir wieder zu den Charakteren auf die Brücke der Eisenstein. Und die erste Offizierin scheint sehr erleichtert den Sprung beziehungsweise es überhaupt in einem Stück in den Warp geschafft zu haben. Und alle anderen Besatzungsmitglieder jubeln, bis auf den Kaya, für den sie nur eine Gefahr durch eine andere getauscht haben.
Ja gut, also dass die Ward happy ist, ist klar, weil sie hat das Ganze berechnet. Wenn es schiefgegangen wäre, wäre sie dran schuld gewesen, dass sie alle sterben. Also ist ihr wohl irgendwas vom Herzen gefallen. Und alle anderen sind froh, dass sie noch leben, aber der Karja hat natürlich recht, weil sie sind sie halt von der Bedrohung durch Typhons Schiff und Horus im Warp gelandet mit einem, ich sag mal, instabilen Schutzschild. Das ist die Frage, wie lange das hält. Und Garo fragt dann auch, wie lange es denn dauert, bis sie in Sicherheit sind.
Ja, es hängt halt so ein bisschen davon ab. Ne? Das fand ich auch interessant, dass man so in einem Tag an seinem Ziel ankommen kann oder so in 100 Jahren und dann ist man auf der anderen Seite von der Galaxis. Das kommt so halt drauf an, auf die Kompetenz des Navigators. Das, also, dass man in dem Universum überhaupt irgendwo planen kann, irgendwo anzukommen, ist eigentlich ein Wunder, oder?
Ja, es ist halt die Frage, ob sie es planen oder einfach immer nur, wenn sie überhaupt berechnen, wann sie irgendwo sein sollen, einfach nur Durchschnittswerte nehmen. Anders kann ich mir es nicht vorstellen, wenn es wirklich so krass auseinanderdriftet.
Ja, dann hast du halt den Übernavigator, der schafft es immer in einem Tag. Und dann hast du einen, der auf der Navigatorschule immer nur Dreier geschrieben hat und der braucht immer einen ganzen Monat. Also, ich weiß nicht. Naja, der Hakur meldet jetzt von Unterdeck Eindringlinge. Mhm. Und Garo und Decius gehen runter und der Krus übernimmt die Brücke. Und die Kieler gibt dem Garo noch mit, dass er geprüft werden würde. Also rechne ich mal an der Stelle mit Dämonen als Eindringlinge. Und da muss ich auch gar nicht lang warten.
Ja, ich war nicht sicher, ob es Dämonen sind oder ob es irgendwelche Geisttricks sind, die in seinen Kopf eindringen und ihn da irgendwie prüfen. Aber da ist schon meine erste Frage, weil Garo sagt auch, dass Zendek hier bleiben soll.
Mhm.
Wer ist denn Zendek?
Wie hieß denn der Karja mit Vornamen?
Wer?
Der Karja, wie hieß denn der mit Vornamen? Der Captain?
Karja, nicht Zendek, weil das ja kein Astartes ist. Der Zendek ist ein Astartes und den haben wir vorher auch immer wieder gelesen, aber mir fällt der Nachname nicht ein.
Nee, mir auch nicht. Ich habe ihn tatsächlich mit dem Karja verwechselt.
Gut, dann sind wir uns da schon mal einig. Alles
also an der Stelle habe ich ihn mit dem Karja verwechselt.
Der kommt später noch mal ein paar Mal vor und ich weiß immer noch nicht, wer es ist.
Wird es auch beschrieben, dass es zwei verschiedene sind und dann gesagt, ah.
Ja.
Hups.
Okay.
Aber mir fällt der Nachname von dem auch nicht ein.
Also Decius war der Junge mit der Energiefaust, Hakur ist der Veteran.
Ja.
Zendek ist irgendein anderer, den wir kennen müssten.
Irgendwie haben wir den überlesen, oder? Der ist bestimmt vorgestellt worden.
Mit Sicherheit, ja.
Ups. Naja, kriegen wir bestimmt noch erklärt. Er lebt ja nachher noch.
Ja.
Genau, und tatsächlich bekämpft Hakur ein Wesen, das kurz zuvor aus dem Nichts aufgetaucht ist und einen seiner Brüder erledigt hat. Das Ganze passiert wohl vor der Tür zum Navigator, ja, und seinem Stab, seinen Vertrauten. Und da, also eine Frau, die, also eine Navigatorin, sieht wohl auch dieses Wesen schon im Voraus kommen, sie da irgendwie den Warp ja sehen kann und dass da irgendwie ein Riss ist. Und dann bricht das Vieh da raus und bringt erstmal einen der Astartes um.
Reißt ihn auf. Und weil er dann eh schon aufgerissen ist, kann Hakur da auch reinschießen, weil er sagt, er ist ja tot.
Macht
und
ja
dann tötet er das Ding auch irgendwie. Und es schreit, nicht weil ihm irgendwas wehtut, sondern als so eine Art Weckruf, um noch mehr herbeizurufen. Ich habe aber nicht verstanden, was das Ding ist.
Nö, das ist irgendein Dämon.
Der wirbelnde Scheibe mit purpurfarbenen Klingen und messerscharfen Wimpern steht da.
Ja, identifizieren konnte ich es jetzt auch nicht.
Okay.
Der Hakur kämpft dann weiter, während die Navigatorin halt schreiend zusammenbricht. Also die kann das alles nicht fassen und liegt dann so wimmernd in der Ecke, habe ich mir vorgestellt.
Mhm.
Und dann biegen Garo und Decius mit weiteren Männern um die Ecke und können die Frau dann aus dem Gefahrenbereich ziehen, die sich aber völlig panisch und überwältigt von diesem Grauen in Garos Schwert stürzt.
Wird wahnsinnig oder ist wahnsinnig.
Dann beginnt an der Stelle erstmal eine Traumsequenz. Die darfst du machen.
Ach so, weil das, ja, okay. Also die stürzt sich auf ihn, also in sein Schwert, ist dann auch nicht direkt tot, sondern sie schreit und kratzt sich vorher noch die Haut aus dem Gesicht und blutet und sagt, ich habe es gesehen im Inneren der Augen, ihr seht es auch. Und dann das Ende naht. In dem Moment wird dann Garo wieder getriggert, weil das Ende naht, hat er ja schon mal gehört von diesem Jorgal Psionika, der in seinem Kopf besucht hat.
Denkst du da auch an so amerikanische Irre, die mit Schildern auf irgendwelchen Kisten stehen, mit Schildern umgehangen, das Ende naht, das Ende naht?
Ja, tatsächlich hat es mich eher an die Flagellanten erinnert. Ich habe ja im Fantasy auch Imperium gespielt, und da gab es ja Flagellanten. Die haben sich ja auch immer gegenseitig verhauen und da, die Welt geht unter, das Ende naht. Weil es halt auch ein Mensch war, habe ich da so dran gedacht. Wir wissen ja nicht so genau, was sie gesehen hat. Es wird ja nur beschrieben, dass es so ein Flackern ist, was Hakor wahrnimmt, aber was sie sieht, hat man ja, das wissen wir ja nicht. Ja. Aber wir kriegen beschrieben, was da jetzt passiert, nämlich diese Wesen kommen durch irgendwelche Öffnungen und aus diesen Öffnungen kommt so ein kalter Gestank und Rost und Pilzgeflecht und dann noch so andere Wesen, die von der Beschreibung her eigentlich das sind, was ich als Seuchenhüter wieder bezeichnen würde, was wir ja auf, was war das, Darwin gesehen haben? Nee, Darwins Mond war es, ja.
Darwins Mond, ja.
Aber von der Beschreibung her wurde nicht dieses große Auge oder Hörner beschrieben. Das hat mir ein bisschen gefehlt.
Doch, die Hörner wurden irgendwo erwähnt.
Das kommt später bei einem auf jeden Fall, aber nicht bei dem da.
Okay.
Sie werden aber begleitet von Fliegenschwärmen und stürzen sich so in heulenden Wellen auf die, ich sag mal, Death Guard, die jetzt von zwei Seiten kommen.
Bist du jetzt wieder nach hinten gesprungen?
Nee, in meiner Reihenfolge noch richtig.
Weil die Frau ist schon tot.
Ja, dieses Schreien ist noch bevor, also erst das mit dem Unsteten sagt er noch bevor die Frau tot ist. Dann ist die Frau tot und dann hat Garo tatsächlich eine Vision, weil er sieht seine Leute und das ist das, was du eben meintest wahrscheinlich und die sehen irgendwie ein bisschen krank aus und werden immer kränker und kriegen Beulen und fangen auch an zu stinken und das Symbol der Death Guard verwandelt sich in ein Symbol mit drei dunklen Kreisen. Und irgendwann, ja, genau. Und irgendwann steht dann sogar Motarion vor ihm in dem Gang, der aber sehr groß ist und eigentlich gar nicht in den Gang reinpasst. Er steht trotzdem vor ihm und wird beschrieben als Kreatur reinster Verderbnis. Und irgendwann reicht Garo dann und sagt er, nee, das wird nicht passieren, so nach dem Motto, ich muss jetzt mal aufwachen, das kann alles nicht sein. Und es ist auch erstmal nicht so, weil Hakor dann fragt, ob alles in Ordnung ist und der steht dann vor ihm und ist eben nicht am Verrotten. Und bevor sie dann weiterreden können, sagt der Decius, sie kriegen gerade eine Vox-Nachricht von den Voyen rein, dass es auf den Geschützdecks auch irgendwas zu klären gibt.
Jetzt kommt aber auch ein Abschnitt, den ich mehrmals lesen musste. Kann aber auch an der Geräuschkulisse in dem Bistro gelegen, aber es wird ein Bewusstsein im Warp beschrieben, das einen kleinen Teil seiner Aufmerksamkeit der Eisensteine widmet und dort mit etwas zu experimentieren, was künftig wiederholt werden könnte.
Ja, ich habe mir da, also es hat am Anfang auch ein bisschen gedauert, ich habe mir dann irgendwann so einen riesigen grünen Klops vorgestellt, auch wenn hier steht etwas unvorstellbar Großes und Hasserfülltes. Aber wahrscheinlich geht's um den Papa Nörgel, der so sein Bewusstsein halt auf die Eisensteine wirkt und dann stelle ich mir den vor, ist so ein kleiner Floh in so einem Glas, den schubst er dann an und macht alle krank und schaut mal, was passiert.
Genau.
Ja.
Und auf dem Geschützdeck war noch keine Zeit gewesen, die Opfer des Virus zu beseitigen. Die lagen jetzt immer noch vom Weltraum konserviert da rum. Und diese beginnen sich nun neu zu formen, also ihr Fleisch neu anzuordnen, mit neuen Viren zu füllen und eine weitere Existenz als Abscheulichkeiten zu beginnen.
Ja, am Ende des Abschnitts davor steht noch, dass diese böse Existenz oder das böse Bewusstsein durch irgendwas abgelenkt wird, nachdem es angefangen hat zu spielen. Aber bevor es dann seine Aufmerksamkeit wieder was anderem widmet, hat es wohl eine schwache Verbindung zu sich selbst hergestellt. Jetzt weiß ich nicht, ob das was ist, was später noch kommt, oder ob das der Grund ist für das, was jetzt gerade passiert, was du angefangen hast zu beschreiben.
Das könnte ich mir auch nicht ganz erklären. Das ist der Grund, warum ich es weggelassen habe. Vor allem dieses, dass es abgelenkt wird. Von was wird es abgelenkt? Also ist das relevant? Ist das nicht relevant? Keine Ahnung. Aber dass es halt eben das Bewusstsein auf sich selbst lenkt, dann auch so, hä? Was? Egal.
Nee, eine Verbindung zu sich selbst.
Meine ich ja.
Vielleicht sind das so die Fäden, um die Marionetten zu steuern oder sowas. Obwohl er eigentlich irgendwo was anderes zu tun hat, weil er abgelenkt wurde. Ich weiß es nicht.
Ja, ich kann mir das so vorstellen, dass er das dann vielleicht anschubst und das dann erstmal sich selbst überlässt. Und
ach so.
Vielleicht denkt, dass er nachher nochmal dahin zurückkommt.
Wie so die Yps-Experimente. Man macht da, baut da irgendwas zusammen und lässt das mal ein paar Tage stehen und schaut, was passiert ist.
Urzeitkrebse.
Genau.
Auf diese Gestalten stoßen jetzt die entsetzten Garro und Harkur und ein Stück seiner Vision von eben scheint hier Realität geworden zu sein. Es sind alle so bizarr und ekelhaft gestaltet, dass es sogar dem Apothekarius hebt. Das fand ich irgendwie lustig. Und nicht nur mutierte Legionäre, sondern auch Menschen griffen sie an. Und darunter ist auch die Mutation von Caleb, die von Garro aber auch sofort enthauptet wird. Mhm. Nicht ganz, dass es von ihm abperlt, aber es nimmt ihn schon etwas mit. Aber ja, ist halt nicht mehr der Caleb, ne? Also von daher weg mit dem.
Das führt zu einer weiteren Frage, die ich gleich stellen muss, aber machen wir weiter. Ja.
Und dann schlurft ein Monster aus Metall und Auswuchs auf sie zu. Und das ist der Krulgor, der Garro auch direkt anspricht. Und es sei so, wie Typhon gesagt hat, dass die Mächte davor standen zu erblühen. Und das ist also dann auch das, was Typhon sich wünscht? Fragezeichen. Mhm. Ich weiß nicht, ob er da weiß, auf was er sich einlässt.
Naja, du hast vergessen, dass das Krulgor kommt, ist größer als alle anderen und während er erscheint, wächst er weiter, wird immer größer und platzt auf und wird immer hässlicher. Nee,
das habe ich absichtlich weggelassen.
Mhm. Das Wichtige ist aber, als Garro ihn sieht, zwinkert er ihm zu. Das fand ich wichtig.
Okay.
In dem Moment erkennt Garro ihn nämlich. Und da nee, stellt sich.
Benutzt nicht diese Formulierung.
Ja, gut, er weiß, wen er da vor sich hat, sagen wir so. Okay. Aber das ist genau das, was mich ein bisschen wundert, weil Caleb hat ja offensichtlich kein Bewusstsein mehr. Krulgor hat das aber anscheinend. Der redet und weiß auch noch, was passiert ist und weiß auch noch, dass er Garro sowieso umbringen wollte.
Der wusste ja aber auch, was passiert und worauf er hinarbeitet. Das hat ihm der Erebus ja alles gezeigt. Da hat er ja schon Bock drauf gehabt.
Ja, keine Ahnung, ob er wusste, dass er so aussehen wird. Kann ich mir nicht vorstellen.
Findet sie anscheinend cool.
Naja gut, er merkt halt anscheinend nichts und Verletzungen, das lesen wir ja mehrfach in dem Abschnitt, werden halt von irgendwelchen Fliegen oder Maden wieder verschlossen, also macht ihm auch nicht viel aus. Ich habe jetzt an der Stelle aufgeschrieben, dass die zwei sich wohl erkennen und es zu einem Duell kommt, aber das ist irgendwie gar nicht so.
Noch nicht, nee.
Genau, das hat mich ein bisschen verwundert.
Ja, das kommt ja jetzt noch, der Teil, wo Garros säkulare Realität bricht, ne?
Ja.
Und es bricht halt immer weiter auseinander und er kann halt das überhaupt nicht fassen, dass das hier überhaupt existiert und ist das Hexerei und also der kommt momentan gar nicht klar. Deshalb kämpft er jetzt halt schreiend weiter, während um ihn herum Seuche und Krankheit herumspritzt und er versucht halt den Krulgor zu fassen. Und der kriegt ihn aber nicht, weil der Krulgor sich immer so ein bisschen außer Nahkampfreichweite bewegt. Mhm. Also immer so ein bisschen außerhalb von einem Zoll. Und für ihn steht halt fest, das muss weg. Das ist eine Abnormität, genau. Und die muss weg und das ist alles doof und er kann das nicht begreifen. Das ist einfach nur im Mach-das-weg-Modus.
Ja. Er nennt das auch eine abartige Verhöhnung des Lebens. Und wie du sagst, er kommt überhaupt nicht darauf klar. Und währenddessen wird dann auch so ein bisschen beschrieben, wie die mutierten Deskard kämpfen oder mit was die kämpfen. Zum Beispiel, dass der Voyen so einem Morgenstern ausweicht, der dann aber leider am Hals von einem jungen Astartes landet, der mehr oder weniger direkt stirbt. Damit ist jetzt nicht zu spaßen, was sie da vor sich haben.
Ja, der Decius kämpft ja dann allein.
Es wird aber noch beschrieben, dass es irgendwie schwierig ist, sich da jetzt durchzukämpfen, weil diese pervertierten Deskard wohl trotzdem immer noch die Kampfdoktrin der 14 Legion nutzen. Also dieses Vorgehen, wie sie kämpfen, ist wohl noch in denen drin. Also haben die auch ein Bewusstsein noch? Fragezeichen.
Naja, diese Deskard-Legionäre, wie sie nachher in 40k da rumlaufen, haben ja auch noch ein Bewusstsein, oder?
Ja, mir war nur nie bewusst, dass das Untote sind, weil hier wird ja öfter geschrieben, dass es Untote sind.
Er bezeichnet sie als Untote.
Das stimmt, ja. Sie waren ja auch schon mal tot. Ob das bei allen Deskard so ist, später weiß ich nicht.
Gesund sind sie alle nicht.
Nee, ganz und gar nicht.
Der Decius kämpft allein und sieht sich mit Krankheit, Maden und selbstheilendem Fleisch konfrontiert. Yummy. Mhm. Und findet das alles auch irgendwie ganz doof. Und der Krulgor attackiert ihn mit einem Messer. Und der Decius kann nicht mehr so richtig ausweichen. Ne? Der Krulgor hat versucht, Decius Primärherz zu spalten.
Mhm. Das ist das erste Mal, dass wir das lesen, oder? Also, dass es zwei haben, wissen wir, aber dass eins das Primärherz ist, wusste ich nicht.
Es wird ja nachher nochmal erwähnt, dass Astartes zwei Herzen haben, also in einem anderen Kontext. Aber dass es da so ein Primärherz gibt, keine Ahnung, wusste ich auch nicht. Also sowohl der Schnitt in der Rüstung als auch der Schnitt in seinem Körper zeigen dann direkt Zeichen des Verfalls. Die Rüstung fängt an, direkt an zu rosten und das Fleisch darunter wirft Blasen. Mhm. Und der Decius schneidet sich daraufhin den verletzten Arm mit seinem Kettenschwert ab, um den Verfall halt zu stoppen, dass der ihn nicht überkommt, und wird daraufhin aber sofort ohnmächtig. Das schafft sein Körper nicht.
Ja.
Und der Gröger will ihn dann erledigen, wird aber dann von Schüssen aus Garros Bolter abgelenkt und so zur Seite geworfen, sodass er den Decius nicht umbringen kann.
Eine Sache finde ich noch gar nicht so unwichtig, auch wenn sie nur so nebenbei erwähnt wird. Du hast gesagt, mit was er da alles konfrontiert wird. Und da steht im einen Satz, dass er das tatsächlich sogar so ein bisschen faszinierend findet, was da gerade passiert. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Foreshadowing ist auf irgendwas, was später passieren wird, oder ob sich der Autor dabei nichts gedacht hat.
Ja, er findet das halt faszinierend, dass diese Schnitte halt von diesem lila Warp-Licht da irgendwie dann nochmal geschlossen wird.
Genau.
Und das finde er aber zum einen Teil auch unbegreiflich. Also ich habe es so gelesen, dass er das zwar irgendwie fasziniert, aber...
Also nicht im positiven Sinne, sondern vielleicht einfach nur falsch übersetzt oder ein unglückliches Wort gewählt an der Stelle.
Okay.
Ja, momentan erfahren wir es nicht. Ich weiß es nicht, ob es irgendwann später nochmal kommt dann. Aber jetzt kommt es zum Duell.
Richtig. Denn der Gröger überlegt jetzt fieberhaft, Wortspiel, wie Gröger töten kann. Neben einem Nahkampf entbrennt nun aber auch so ein verbaler Schlagabtausch, in dem Gröger sich als Herold der Zukunft und Garro ihn aber als Antithese zu den Werten der Death Guard bezeichnet. Dann versucht der Garro zuzustechen mit seinem Schwert, mit der Libertas, aber die wird dann im Fleisch von Gröger festgehalten und Gröger kann dann irgendwie so sich in seine Brust werfen und dieses Schwert wird noch tiefer eingesogen. Das ist wie wenn man so eine Spüliflasche drückt, wenn man oben das nochmal einsaugen will. Habe ich mir das vorgestellt. Und der Garro kriegt das Schwert nicht mehr da raus und dann geht er halt hin und stößt es halt noch tiefer rein und zieht es dann in seinem Wanst raus, sodass alles, was da in dem Wanst drin ist, rauskommt. Und dann so ein bisschen comic-eske Szene, dass er da versucht, seine Gedärme nochmal in sich reinzudrücken.
Das habe ich nicht verstanden. Also eigentlich schon, aber ihm ist alles egal. Nur wenn seine Gedärme rausfallen, ist er verzweifelt und will sie wieder reindrücken.
Hä? Ja, keine Ahnung. Vielleicht braucht er die.
Ja gut, das kann natürlich sein, ja.
Während der, also kriegt sein Schwert dann wieder frei und während der Gröger schreit und tobt, bricht das Gellerfeld komplett zusammen. Und als der Gröger dann gerade anfängt, die Strahlung des Warp aufzusaugen, befiehlt der Garro dem Gruß auf der Brücke, aus dem Warp rauszuspringen.
Genau, Notfallsprung.
Die Besatzung findet das uncool, um das mal gelinde auszudrücken.
Ja, zögern auch so ein bisschen, selbst der Gruß zögert ein bisschen, der es ja befohlen bekommen hat.
Mit dem Rücksprung in den Normalraum verschwinden aber dann auch die Monstrositäten. Die werden dann so weggesogen, als würden die quasi vom Schiff raus, also würden die im Warp drin bleiben und die werden quasi nur im Warp an der Stelle gewesen, wo sich das Schiff befindet. Und wenn das Schiff dann wieder in den Normalraum zurückgeht, bleiben die Kreaturen dann irgendwie im Warp. Also das wird ja dann auch nochmal beschrieben, dass der Garro dann sieht, ähnlich wie bei dem Jubal im Inneren von dem Samus damals, dass dann die Gestalt vom Krulgor nochmal sieht, also von dem Legionär Krulgor, nicht dem Monster Krulgor.
Ja.
Und das wird dann halt nochmal sichtbar und dann materialisiert sich die Eisenstein inmitten von gar nichts.
Wie hieß nochmal der auf dem Mond von Darwin, der am Schluss da war? Prahl? Nee, Prahl war der auf Istvan.
Das ist der auf Istvan. Ach, du meinst den...
Ja, genau, den, dessen Namen dir auch nicht einfällt, okay. Aber bei dem war es auch so, nachdem man den getötet hatte, sah man quasi so die Umrisse von dem Dämon oder was das immer war und da drin so schemenhaft die Person, die es eigentlich war.
Ja, richtig.
Und Garro sagt noch, hat sich ihre Seelen geholt.
Gut, dann war das bei meinen Aufzeichnungen Kapitel 11.
Ja, bei mir auch. Es ist, wie du sagst, die Eisenstein landet dann erstmal im Nichts. Und zwar, also man sieht noch nicht mal Sterne oder irgendwas. Steht da was? Nee. Also es wird später erst beschrieben, wo sie sind. Aber keine Sterne, keine Planeten, ohne Richtung, ohne Ziel. Vielleicht sind sie ja 100 Jahre in der Zukunft, wer weiß.
Ne? Ich glaube nicht, dass sie durch die Zeit reisen können. Ich glaube, das ist nur räumlich.
Weiß ich nicht. Wenn es vorher hieß, wir kommen in 0,5 Tagen oder in 100 Jahren in der Zukunft in einer unbekannten Galaxie an.
Ja, aber also, 100 Jahre sind dann verstrichen. So habe ich das verstanden.
Ach so.
Ja, egal. Spekulation. Ja,
genau.
Es ist jetzt wohl ein bisschen Zeit vergangen. Also es wird nicht so genau erwähnt an der Stelle, wie viel Zeit, aber es scheint schon einiges zu sein, denn der Garo befindet sich mit dem Boyan auf der Krankenstation und dort wurden jetzt schon Isolationsbereiche installiert und es wurden Metallwände hochgezogen, um die Ausbreitung von Seuchen zu vermeiden. Die Überreste von den Verräter Astartes werden mit Promethium verbrannt, stundenlang mit Promethium verbrannt und dann von Servitoren ins All entsorgt. Und dann werden die Servitoren entsorgt.
Genau. Habe ich auch genauso aufgeschrieben. Eine schöne Verkettung. Alles wird weggeworfen, inklusive der Servitoren, wo wir wieder bei unserem Lieblingsthema sind. Das sind also keine Menschen, auch wenn es mal welche waren. Das sind einfach Dinger, die sie wegwerfen.
Genau. Dolle Wurst.
Ja.
Und ja, mit dem Gedanken, dass dies gerade erlebte Teil von Horus Verrat sein kann, erschrickt sich der Garo dann mal wieder. Das ist ein Legionär, der sich ziemlich oft erschrickt.
Bis ins Mark steht da sogar.
Bis ins Mark, ja. Und der Gavinator. Mhm. Der Navigator ist tot.
Ja. Habe ich auch irgendwie vorher nicht wahrgenommen.
Nee.
Aber es wird wohl beschrieben, dass er durch den Notsprung, den sie durchgeführt haben, gestorben ist. Also ja, eigentlich das, was ersten, er am Schluss...
Oder?
Nee, der Notfallsprung war ja der am Schluss. Also im Warp war er anscheinend noch da. Deshalb stand da auch jetzt nicht, dass er gestorben ist, sondern das, was so als letztes passiert ist im letzten Kapitel, wir springen mal schnell unvorbereitet, das hat anscheinend die Sicherung springen lassen oder sowas.
Ach so, ja klar, muss ja. Man braucht ja den Navigator, um rauszuspringen. Aber Moment, die Mannschaft war doch so entsetzt, weil wenn sie jetzt einen Notfallsprung rausspringen aus dem Warp, wissen sie nicht, wo sie landen, in einem Stern, genau. In einem Planeten, aber mit dem Navigator hätten sie doch wenigstens das in Erfahrung bringen können, oder?
Wenn er Zeit gehabt hätte, ja. Das war ja das Problem, gut. Der wollte das ja jetzt.
Okay, nee, dann ist er auf alle Fälle tot, ist durch diesen Notfallsprung gestorben. Und die erste Offizierin Wort und der Kaya versuchen jetzt rauszufinden, wo sie sind. Sie wissen es nicht so ganz genau, sind aber wohl an einem Ort, wo noch nie ein Aufklärer war.
Irgendwo jenseits der Perseus-Nulllinie. Wo auch immer das ist.
Die haben den Navigator autopsiert und er ist wohl am Schock des Notsprungs gestorben. Und somit macht sich der Garo Vorwürfe, ihn getötet zu haben. Mal wieder. Wieder macht er sich Vorwürfe.
Macht er nicht alleine, der Voyan macht ja mit, macht ihm da auch irgendwie Vorwürfe. Und Garo fühlt sich so ein bisschen an Decius erinnert. Das ist schon wieder einer, der mich doof findet. Sie sind aber halt einfach verzweifelt, weil sie sind gerade vorher von Horus geflüchtet, sind dann dem Warp entkommen und sind jetzt in nichts. Ohne Navigator und ohne Astropathen. Das heißt, sie wissen nicht, wie sie navigieren können durch den Warp, können aber sogar nicht erst zurück, haben ja eh kein Gellerfeld mehr. Und sie können niemanden über Vox rufen, zumindest mal nicht auf längere Reichweite. Das nagt so ein bisschen an der Motivation anscheinend.
Dem Decius geht's auch nicht so gut. Alle, die von den Eindringlingen verletzt wurden, sind auch gestorben, bis auf den Decius. Aber um den steht's auch nicht allzu gut. Und nachdem Garo dann Voyens Gefühle verletzt hat, kommt der Gruß rein mit einem Bericht über die Einsatzfähigkeit des Schiffs bzw. der Mannschaft.
Genau. Ich hätte jetzt auch sonst nichts anderes zu tun. Wir zählen mal, wie viele Leute noch leben und kämpfen können.
Es sind noch 70 Männer übrig. Also nur die 70, die den Verrat überlebt haben. Und nun führen die beiden noch einen Dialog, der für mich aber nur zwei Erkenntnisse liefert. Der Garo ist in Jahren wohl anscheinend älter als der Gruß.
Fand ich auch faszinierend, ja.
und dass es auf dem Schiff eine Kirche gibt, die mit jedem Tag mehr Zulauf hat.
Mhm. Ja, eine Sache, bevor sie zur Kirche kommen, also ja, die unterhalten sich und es ist mal wieder tiefgründig und Garo hat schon wieder Zweifel und der Große muntert ihn dann so ein bisschen auf und erklärt, dass sie halt jetzt eine Bürde tragen müssen für den Imperator. Und Garo will halt gern wissen, warum. Und Groß sagt dann, ist ja eigentlich egal, warum. Wir müssen ja nur Gehorsam leisten, dann ist gut. Und das findet Garo doof, weil blinder Gehorsam würde ja dazu führen, dass sie Horus beigestanden hätten.
Hm.
Da besteht da drauf, das nicht zu tun.
Und der Sindermann ist jetzt Türsteher.
Wie die in der Kirche am Anfang stehen, so die Zettel austeilen mit den Liedern drauf und so. Da nimm dir einen, setz dich hin.
Ja, okay. Die Kirche ist voll. Ja, genau. Das ist eine provisorische Kapelle. Ne? Und da sitzt er jetzt rum und liest oder schreibt irgendwas. Die Kieler ist auch da und gewährt gläubigen Audienzen. Ne? Und
genau.
Es gibt und zwei Besatzungs...
Hm? Genau, zwei Besatzungsmitglieder. Ich habe aufgeschrieben, zwei junge Offiziere.
Mhm.
Gut, behalten wir im Kopf. Entweder habe ich dann später was vertauscht oder mach mal weiter.
Diese beiden Besatzungsmitglieder werden von der Mesa di Oleton gebracht und Sindermann winkt die durch. Und durch diese zwei Besatzungsmitglieder erkennt der Sindermann dann, dass die Laetitia Divinitatis wohl schon früher als unsere Entourage auf der Eisenstein gelangt sein muss. Denn das Traktat ist nämlich keins derer, die er von der Geist der Rachsucht kennt. Er überlegt, wie das hierher gekommen ist und wie er auch hierher gekommen ist und wie sein Weg sich verändert hat. Und es folgt so ein Recap der Geschehnisse der ersten Bücher, was aber letztendlich darin resultiert, in einem unumstößlichen Bekenntnis zum Glauben an den Imperator der Menschheit und mit Euphratikida als Katalysator.
Genau. Und seine Treue und Liebe zum Imperium selbst würde er selbst sogar als noch stärker und größer bezeichnen als vorher. Jetzt steht da aber, die zwei Offiziere wollten oder haben mit Kieler gesprochen, deshalb waren sie da, sie haben nämlich die Predigt in Anführungszeichen verpasst, weil sie gerade Schicht hatten. Und die kommen dann zurück, aber jetzt steht da nicht mehr die Offiziere, sondern die Maschinisten.
Ich hatte das so verstanden, dass die Maschinisten vorher schon bei ihr waren. Okay. Die sind jetzt fertig und kommen zurück und die beiden Offiziere gehen dann jetzt zu ihr.
Die dürfen jetzt erst rein. Gut, das ergibt viel mehr Sinn als das, was ich da aufgeschrieben habe, ja.
Weil es waren, glaube ich, schon welche da vorher.
Genau, die mussten warten.
Sein.
Ja.
Ja.
Gut, dann waren das die. Genau. Okay, dann passt das wieder, ja.
Ja, und da gewinnt die Einsicht, dass die Laetitia Divinitatis schon überall im Imperium verbreitet sein muss. Also nicht nur auf Horus Flotte, sondern schon überall, was ja auch dadurch gestützt wird, weil wir ja im ersten Buch beim Ignatia das Buch ja auch schon in dieser zerstörten Kirche ja liegen gesehen haben.
Ja gut, ich habe mich an der Stelle leider unbewusst gespoilert. Wenn ich auf dem Laufband stehe zum Beispiel, schaue ich mir YouTube-Videos an, wo manchmal einfach nur Geschichten erzählt werden. Ich glaube, ich hatte
Laufband?
Ja, ich habe ein Laufband. Das sollte eigentlich unter dem Schreibtisch stehen, aber es steht momentan im Wohnzimmer vom Fernseher, weil Julia das auch benutzt.
Aha.
Dabei schaue ich dann YouTube oder höre was auf YouTube und ich habe die Geschichte von Sigismund gehört. Und da wird auch ein Teil tatsächlich über Kieler und die Laetitia Divinitatis beschrieben. Und rat mal, wer der Autor der Laetitia Divinitatis ist.
Will ich das wissen?
Man kann es sich eigentlich denken nach dem, was wir schon gelesen haben.
Ich will es raten.
Mhm. Soll ich dir Tipps geben?
Nee.
Na gut.
Der Autor der Laetitia Divinitatis?
Ja.
Perturabo ist es aber nicht.
Nee.
Hm, da muss ich weiter raten. Der Siglied?
Nein.
Kennen wir ihn schon?
Wir haben schon über ihn gelesen. So richtig kennengelernt haben wir ihn nicht.
Aber also, ist kein Primarch.
Doch.
Ist ein Primarch?
Ja.
Ach Quatsch, Perturabo. Schwachsinn.
Der, den du meintest und stattdessen Perturabo gesagt hast, ja.
Lager. Der hat beide geschrieben.
Lager, genau. Als ich das gehört habe, dachte ich, ah ja, stimmt. Weil der hat ja angefangen mit der Imperator aus dem Gott und der Imperator hat ihn ja dafür bestraft. Und das war wahrscheinlich genau die Zeit, in der er das Buch geschrieben hat.
Ja, macht Sinn. Aber der ist doch auch Verräter.
Naja, vielleicht war das sogar ein Auslöser dafür, dass er Verräter wurde. So nach dem Motto, Gott Imperator und der heißt Maul, ich bin kein Gott. Geh weg. Ich glaube, dann ist es einfach. Genau. Ja, so in die Richtung. Aber gibt schon Sinn, finde ich, ja.
Ja, okay. Genau, der Sindermann überlegt und dann alarmiert ihn die Mersadi, dass ein einzelner Astartes auf dem Weg zu ihnen sei. Mhm. Und das ist Garro. Und Sindermann begrüßt ihn als ersten Legionär in der Kapelle.
Genau. Aber nicht ohne, dass er und Mersadi erstmal ein bisschen Panik haben, weil sie sich so leicht an Geister Rachzut erinnert gefühlt haben.
Ja. Das habe ich im nächsten Abschnitt aufgeschrieben, weil der Garro kommt halt rein und schaut sich um. Und bevor so ein richtiges Gespräch entstehen kann, wird Garro ja von der Kiele abgefangen. Und die Angst durch die Erfahrung auf der Geisterrachsucht lassen die Mersadi und den Sindermann vermuten, dass Garro hier ist, um aufzuräumen, in Anführungszeichen.
Mhm. Genau.
Aber die Kiele beruhigt sie alle und stellt den Garro als einer von ihnen vor. Dann gehen sie ins Separé, um zu sprechen.
Und kurz vorher sagt die Mersadi noch quasi zu ihm, wenn du dir weh tust, tue ich dir weh.
Ja, und der Garro zieht die Augenbraue hoch.
Ja.
Wo die Mersadi vorher noch zu dem Sindermann sagt, wo der Sindermann sie fragt, ist er bewaffnet? Und die Mersadi sagt, sind die jemals nicht bewaffnet, selbst wenn sie kein Bolter und Schwert dabei haben?
Genau.
Der Garro will sich erklären lassen, wie der Imperator als Kämpfer gegen falsche Gottheiten selbst als Gott verehrt werden kann. Wobei ich mir an der Stelle gedacht habe, naja, weil er halt kein falscher Gott ist, so ganz einfach.
Das war ja auch die Antwort von Kehler.
Das ist auch quasi die Antwort, die Kehler ihm gibt.
Genau.
Von daher, dumme Frage, ist jetzt ein 6. Genau, also das ist das, was die Kehler antwortet, aber weil es den ja auch wirklich gibt. Ne? Und jetzt habe ich hier stehen, den Rest kann Thomas bestimmt besser erklären.
Ich weiß nicht, ob es da viel zu erklären gibt. Das ist halt so ein verbaler Schlagabtausch. Also sie sagt, die Antwort hast du dir quasi selbst gegeben, weil du hast seinen Geist schon gespürt. Fragezeichen. Und dann sagt er, ja, nee, weiß nicht, bin nicht so sicher. Und dann steht da, dass sie jetzt gerade ihre heilige Gelassenheit mal kurz abwirft und ein bisschen strenger wird und sagt, ja doch, eigentlich schon, du hast nur Angst, es zuzugeben. Und er dann ganz cool, ha, ich bin Astartes, ich habe keine Angst. Und sie, ja, bis jetzt gerade, also heute. Aber das, was er halt jetzt gesehen hat und was er vorher gesehen hat, und das überschreibt und untergräbt seine Urteilskraft und er stellt damit irgendwie alles in Frage. Und dann reden sie noch ein bisschen weiter und irgendwann sagt die Killer, ja, kann sein, aber irgendwie beneide ich dich, weil durch das Ganze, was hier passiert, hast du eine Pflicht, die du erfüllen kannst. Ich stehe jeden Morgen auf und muss überlegen, wie ich gerade wieder alle Schäfchen zusammenziehe und habe nicht so richtig eine Pflicht oder ein Ziel, auf das ich hinarbeite. Worauf er dann wieder sagt, naja, aber du hast eine Bestimmung. Und die Universalantwort, ha, wir haben alle eine Bestimmung von ihr. Und eigentlich geht's dann, läuft's darauf hinaus, dass sie sagt, dass er sowas wie der Wille des Imperators ist. Oder dass er den Willen des Imperators durchsetzen soll und das personifiziert. Das stellt er halt in Frage und sie sagt dann einfach nur, wart ihr jemals irgendwas anderes gewesen? Ich weiß nicht, ob das dann so der Punkt ist, wo er quasi überzeugt wird, weil vom Gefühl her war er das ja schon immer. Er hat sich ja immer schon als das gefühlt. Egal, ob er jetzt an was geglaubt hat oder nicht.
Das sind alle Legionäre, sind ja quasi die Erfüllungsgehilfen des Imperators, ne? Also.
Genau. Das Wichtige nur an der Stelle ist, sie berührt ihn dann auch mit ihrer Hand an den Wangen und in dem Moment hat er wieder so dieses Flackern und so Emotionen. Also er hatte also auf dem Schiff, ich glaube im Astropatium oder wo das war, oder Astrologium, saß auf den Knien und quasi vom Licht des Imperators berührt wurde. Und das war so dann der Übergang schon wieder zum nächsten Abschnitt. Aber ich glaube, in dem Moment hat er dann endlich verstanden, um was es geht und dass er tatsächlich dran glauben kann, was hier los ist.
Muss ja so sein, weil im nächsten Abschnitt ist er ja komplett ausgewechselt.
Ja.
Das ist ja einmal ausgetauscht, ne? Also, wir sind dann in der letzten Szene des Kapitels und da spricht die Brückenbesatzung, also aktuell der Sendek, der Gruß, der Voyen und der Karja darüber, wie sie aktuell die Vorräte maximal strecken könnten, entweder durch Kryostase, durch Auslese.
Genau, sehr spannend. Kaya fand das irgendwie doof.
Na ja, gut, ist eine Idee, ne? Durch Rationierung, also wird alles in Erwägung gezogen.
Ja.
Und dann betritt der Garu die Brücke und befiehlt, den Warp-Antrieb hochzufahren und ihn auch zu überladen und abzuwerfen, sodass die Explosion im Realraum und im Warp als Leuchtfeuer vielleicht Rettung bringt. Und der Voyen meint, nee, Kamerad, der bis hierhin und nicht weiter, ne?
Moment. Irgendwo habe ich es aufgeschrieben. Ich glaube, diese Frau hat euch das Gehirn vernebelt, sagt er.
Ja. Und zieht auch die Knarre und zielt damit auf Garos Kopf, was der guckt genau in den Lauf. Und Garo erteilt trotzdem den Befehl, dass in 60 Sekunden der Antrieb abgeworfen werden soll. Und Garo kann dann den Voyen mit der Stärke seines eigenen Glaubens dann davon abbringen zu schießen, kann dann so die Pistole runterdrücken und dann wird der Antrieb tatsächlich abgeworfen und dann ist das Kapitel zu Ende. Ist mal wieder so ein Cliffhanger.
Ja, also er kann das machen mit der Pistole, weil er ihm erklärt, es ist eigentlich egal, ob du mich jetzt erschießt oder nicht. Das, was wir gerade machen, wird funktionieren und der Imperator wird die Botschaft erhalten. So kann ich dann, wenn ich sterbe, quasi guten Gewissens sterben.
Also, mach doch. Brauch ich nicht.
Genau. Also ob das jetzt ihn glaubwürdiger wirken lässt oder nicht, weiß ich nicht. Aber zumindest kann er die Waffe ja runterdrücken und sagt auch am Schluss, der Imperator beschützt. Also quasi so des Armen aus der Lectio Dignitatus. Was vielleicht nicht ganz unwichtig ist, neben dem ganzen Überladen und Abwerfen, hat er auch darum gebeten, die Schilde hochzufahren.
Stimmt, das ist vielleicht, wenn ein Warp-Reaktor explodiert, nicht so gut, wenn da die Schilde unten sind.
Ich frage mich halt, geht es dann nur darum, ein Leuchtfeuer darzustellen?
Ja.
Oder kann die Explosion sie nicht auch noch ein bisschen wegschleudern?
Nee, ihm geht es nur darum, dieses Leuchtfeuer zu setzen, dass da Schiffe sie finden. Er will ja weg. Er hat ja den normalen Antrieb, den konventionellen Antrieb hat er ja auch hochfahren lassen. Zu den Schilden, damit sie halt irgendwie Schilde hoch und abwerfen und weg. Und damit sie halt an der Stelle nicht vor die Hunde gehen. Aber ob das irgendwelche Beschädigungen hervorruft, erfahren wir ja erst nächstes Kapitel.
Genau. Das ist ja der Grund, warum der Voyen sagt, du hast sie nicht mehr alle. Und die anderen stimmen da so leicht mit ein erstmal, weil die Explosion wird sie halt einfach zerstören, wenn da irgendwas schief geht. Aber sie haben halt kein Gellerfeld, das heißt, sie können eh nicht zurück in den Warp. Und was ich ein bisschen schwierig finde, das Leuchtfeuer wird ja beschrieben als im Warp und auch in der materiellen Welt sichtbar. Das heißt ja nicht nur für die sichtbar, die es sehen sollen.
Das ist richtig. Ich habe jetzt hier auch noch die Frage halt, wer wird sie zuerst finden, Loyalisten oder die Verräter?
Genau, das ist das, was jetzt damit geöffnet wird. Ja. Also ich habe in dem Abschnitt ganz oft ein WTF, Ausrufezeichen, Fragezeichen stehen, um die Gesichtsausdrücke der anderen Leute zu beschreiben. Denn ja, wie du sagst, der kommt wie ausgewechselt da rein, quasi stolziert, während alle so ein bisschen pessimistisch unter sich schauen und überlegen, wie viel 1000 Jahre es dauern wird, bis das normale Vox irgendwo angekommen ist. Wer weiß, vielleicht funktioniert es ja mit seinem Optimismus.
Ja, hat sich für die Haruk-Methode entschieden. Ja, aber Kapitel 12 zu lesen war irgendwie einfacher als 11, oder?
Also einfacher zu lesen, aber ich habe mehr aufgeschrieben, obwohl eigentlich mehr Potenzial drin war, was zu kürzen, weil diese ganzen Kämpfe im Innern oder die Gedankenspiele, die die Leute haben, also Karo, Sindermann und dann auch dieser Schlagabtausch zwischen Kieler und Garo selbst, das ist schön beschrieben, das kann man gut lesen, aber so wirklich viel Details zum Aufschreiben waren da nicht drin.
Das ist richtig, ja. Gut, hast du noch etwas zu ergänzen?
Ich dachte ja, als sie in den Warp quasi rein sind, jetzt geht die Reise los. Dann sind sie rausgefallen, dann dachte ich, jetzt geht die Reise los. Und nach dem Ende hier denke ich wieder, jetzt geht die Reise los. Also
ich frag mich jetzt nur, werden sie auf der Eisenstein zurückfliegen? Oder werden sie es irgendwie, weil das Schiff ist ja quasi Schrott. Es hat keinen Warpantrieb mehr. Es kann ja quasi nicht weiter.
Also nach dem, was da vorher beschrieben wurde, wundert es mich, dass sie überhaupt aus dem Warp rausgekommen sind. Weil das wurde ja schon als Schrotthaufen beschrieben.
Ich würde es nur ein bisschen seltsam finden, wenn sie jetzt irgendwie gerettet werden und dann das Schiff wechseln, um dann auf dem anderen Schiff zurückgehen, dann hätte das Buch nicht Der Flug der Eisenstein heißen müssen.
Das wird nicht passen.
Dann wäre Garros Fluchtfeld ein besserer Titel gewesen. Aber
ja.
Oder Entourage auf Tour.
Vielleicht werden sie ja aufgegabelt von irgendwelchen Leuten, die ihnen helfen, das Schiff zu reparieren. Ganz viele Orks, die daran glauben, dass es weiterfliegen kann.
Nee, aber dass es vielleicht das Mechanikum ist. Wird für Sinn machen. Vielleicht haben die doch einen Warpantrieb dabei.
Naja, oder tatsächlich findet sie irgendjemand von unserem lieben Kriegsherrn und sie kommen dann doch wieder davon. Aber derjenige, der sie findet, müsste ja auch durch den Warp kommen, um zu ihnen zu gelangen.
Das hoffen wir nicht, weil das glaubhaft zu verkaufen, dass sie das nochmal überleben, wird schwierig.
Das stimmt, ja.
Wir werden es sehen. Eine von vielen Fragen: Wird der Krulgor zurückkehren? Oder werden jetzt noch mehr Legionäre gläubig? Oder die Frage, die wir eben auch hatten, ne, wer wird sie zuerst finden, Loyalisten oder Verlierer? Loyalisten oder Verräter? Freudscher Versprecher. Und damit seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn wir auf die Suche nach Antworten und auch nach neuen Fragen gehen. Hier bei den Two Queer Knights. Gute Nacht, Thomas.
Gute Nacht, Kai.